Rainer, lies mal vor. Kapitel 16. Das Zimmer des ABs, Teil 2. Diesem Brüten wurde er durch die Stimme des ABs entzogen, der zu Dantes kam, um ihn zum Abendbrot einzuladen. Seine Eigenschaft als anerkannter Narr und besonders als belustigender Narr gab dem alten Gefangenen einige Vorrechte. So erhielt er etwas weißeres Brot und sonntags ein Fläschchen Wein. Es war aber gerade Sonntag und der AB wollte seinen jungen Gefährten einladen, sein Brot und seinen Wein mit ihm zu teilen. Dantes folgte ihm. Alle Linien seines Gesichtes hatten sich wieder geglättet und die gewöhnlichen Formen angenommen, aber es sprach aus ihnen die Starrheit und Festigkeit eines unwiderruflichen Entschlusses. Der AB schaute ihn aufmerksam an. »Es tut mir leid, dass ich Sie in Ihren Nachforschungen unterstützt und Ihnen gesagt habe, was ich sagte«, sprach er. »Warum?« fragte Dantes. »Weil ich in Ihrem Herz eine Leidenschaft entfachte, die noch nicht darin war. Die der Rache.« Dantes versetzte lächelnd, »Sprechen wir von etwas anderem.« Der AB schaute ihn einen Augenblick an und schüttelte traurig den Kopf. Dann redete er, wie ihn Dantes gebeten hatte, von anderen Dingen. Der alte Gefangene war ein Mann, dessen Unterhaltung lehrreich und anziehend und dabei von jeder Selbstsucht frei war, denn der Unglückliche sprach nie von seinen Leiden. Dantes hörte jedes seiner Worte mit Bewunderung. Zum Teil standen sie im Zusammenhang mit den Begriffen, die er bereits besaß, und mit den Kenntnissen, die er sich als Seemann erworben. Zum Teil berührten sie unbekannte Dinge und zeigten, wie der Nordschein, der manchmal den Schiffern in den südlichen Breiten leuchtet, dem jungen Mann mit fantastischem Licht erhellte neue Landschaften und Horizonte. Dantes begriff das Glück, dessen ein vernunftbegabter Mensch teilhaftig werden müsste, wenn er diesem erhabenen Geist auf die moralischen, philosophischen und sozialen Höhen folgte, auf denen er sich zu ergehen pflegte. »Sie sollten mich etwas von dem lehren, was Sie wissen«, sagte Dantes, »und wäre es nur, damit Sie sich nicht mit mir langweilen. Es scheint mir jetzt, Sie müssen die Einsamkeit dem Umgang mit einem Gefährten ohne Bildung, wie ich es bin, vorziehen. Willigen Sie ein in das, was ich mir von Ihnen erbitte, so schwöre ich, nicht mehr von Flucht zu reden.« Der AB erwiderte lächelnd, »Ach, mein Kind!« Die menschliche Wissenschaft ist sehr beschränkt und habe ich Sie die Mathematik, die Physik und die paar lebenden Sprachen gelehrt, die ich spreche, so wissen Sie alles, was ich weiß. Um all dieses Wissen in meinem Geist in den Ihrigen zu ergießen, würde ich kaum 2 Jahre brauchen.
2 Jahre, sagte Dantes. Sie glauben, ich könnte all dies in 2 Jahren lernen? Was wollen Sie mich zuerst lehren? Es drängt mich zu beginnen, ich habe einen Durst nach Wissenschaft.
Die Gefangenen entwarfen wirklich noch am selben Abend einen Lehrplan, dessen Ausführung am anderen Tag begann. Dantes besaß ein wunderbares Gedächtnis und eine außerordentliche Auffassungsgabe. Die mathematische Anlage seines Geistes befähigte ihn, alles durch Berechnung zu begreifen, während die Poesie des Seemanns da einsetzte, wo die auf die Trockenheit der Zahlen und die Genauigkeit der Linien zurückgeführte und beschränkte Auseinandersetzung sich zu sehr in Materiellen verlor. Er verstand überdies bereits Italienisch und etwas Neugriechisch, was er bei seinem Reisen nach dem Orient gelernt hatte. Mittels dieser 2 Sprachen begriff er bald den Organismus aller anderen und nach Verlauf von 6 Monaten fing er an, Spanisch, Englisch und Deutsch zu sprechen. Mochte nun die Zerstreuung, die ihm das Studieren gewährte, einigermaßen die Freiheit ersetzen, oder war es gewissenhafte Befolgung des gegebenen Wortes? Jedenfalls sprach er, wie er dem Abbé Faria zugesagt, nicht mehr von Flucht, und die Tage vergingen ihm rasch und lehrreich. Nach Verlauf 1 Jahres war er ein anderer Mensch. Was den Abbé Faria betrifft, so bemerkte Dantes, dass er, trotz der Zerstreuung, die ihm seine Gegenwart gebracht hatte, täglich düsterer wurde. Ein unablässiger Gedanke schien seinen Geist zu belasten. Er versank in tiefe Träumerei, seufzte unwillkürlich, stand auf, kreuzte die Arme und ging finster in seinem Zimmer umher. Eines Tages blieb er mitten in einem von den 100-mal wiederholten Kreisen stehen, die er in seinem Kerker beschrieb, und rief: »Oh, wenn keine Wache da wäre!«
»Es wird keine Wache da sein, sobald Sie es nur wollen«, sagte Dantes, der seinen Gedanken gefolgt war.
»Ich habe Ihnen bereits gesagt«, versetzte der Abbé, »ein Mord widerstrebt mir.«
»Und dennoch wird dieser Mord durch den Instinkt zur Selbsterhaltung, durch das Bewusstsein der Selbstverteidigung gerechtfertigt.«
»Gleichviel. Ich werde es nicht vermögen.«
»Sie denken noch daran?«
»Unablässig, unablässig«, murmelte der Abbé.
»Und Sie haben ein Mittel gefunden, nicht wahr?« sagte Dantes lebhaft und wollte ihn bei diesem Gegenstand festhalten, aber der Abbé schüttelte den Kopf und weigerte sich zu antworten. 3 Monate verliefen.
»Sind Sie stark?«
fragte eines Tages der Abbé Dantes. Dantes nahm, ohne ein Wort zu erwidern, den Meißel, bog ihn wie ein Hufeisen und bog ihn wieder zurück.
»Würden Sie sich verpflichten, die Schildwache nur im äußersten Notfall zu töten?«
»Ja, bei meiner Ehre.«
»Dann können wir unseren Plan ausführen«, sagte der Abbé.
»Wie lange brauchen wir dazu?«
»Wenigstens 1 Jahr.«
»Oh, sehen Sie, wir haben 1 Jahr verloren«, rief Dantes.
»Finden Sie, dass wir es verloren haben?«
sagte der Abbé.
»Ich bitte um Vergebung«,
rief Edmond errötend.
»Still, der Mensch ist immer nur ein Mensch, und Sie sind einer von den Besseren, die ich kennengelernt habe. Vernehmen Sie meinen Plan.«
Der Abbé zeigte nun Dantes eine Zeichnung, die er entworfen hatte. Es war der Plan seines Zimmers, des von Dantes und des Ganges, der die beiden miteinander verband. Mitten in diesem Gang brachte er einen Schacht an, denen ähnlich, die man in Bergwerken macht. Dieser Schacht führte die Gefangenen unter die Galerie, wo die Schildwache auf- und abging. Hier machten sie eine breite Aushöhlung und lösten eine von den Platten, die den Boden der Galerie bildeten. Im gegebenen Augenblick fiel die Platte unter dem Gewicht des Soldaten ein und dieser stürzte in die Höhlung. Dantes warf sich in dem Moment auf ihn, wo er, von seinem Fall betäubt, sich nicht verteidigen konnte, band, knebelte ihn, und beide drangen durch ein Fenster dieser Galerie, stiegen mit Hilfe der Strickleiter an der äußeren Mauer hinab und flüchteten. Dantes schlug in die Hände und seine Augen funkelten vor Freude. Dieser Plan war so einfach, dass er gelingen musste. Noch am selben Tag gingen die Minierer mit umso mehr Eifer ans Werk, als die Arbeit auf eine lange Ruhe folgte und aller Wahrscheinlichkeit nach nur die Ausführung eines innigen, geheimen Gedankens jedes von beiden bildete. Nichts unterbrach sie, außer die Stunde, zu der sich beide zurückziehen mussten, um jeder in seinem Kerker den Besuch des Wärters zu empfangen. Sie hatten sich bereits daran gewöhnt, an dem fast unmerklichen Geräusch von Tritten den Augenblick wahrzunehmen, wo dieser Mensch herabkam, und nie war einer von ihnen überrascht worden. Die Erde, welche sie aus der neuen Galerie zogen, wurde in kleine Staubteilchen und mit unerhörter Behutsamkeit durch das eine oder das andere Kerkerfenster von Dantes oder von Faria geworfen. Der Nachtwind trug sie dann in die Ferne, ohne dass Spuren davon übrig blieben. Mehr als 1 Jahr verging bei dieser Arbeit, die, in Ermangelung aller anderen Werkzeuge, mit einem Meißel, einem Messer und einem hölzernen Hebel ausgeführt wurde, und während dieser Arbeit fuhr Faria fort, Dantes zu unterrichten, wobei er bald in der einen,
bald in der anderen Sprache sich mit ihm unterhielt und ihn die Geschichte der Nationen und der großen Menschen lehrte. Der Abbé, ein Mann der Welt, und zwar der großen Welt, besaß überdies in seinen Manieren eine gewisse hoheitsvolle Würde, die sich auf den von Natur so empfänglichen Dantès übertrug und ihn die elegante Artigkeit und die aristokratischen Manieren lehrte, die uns sonst nur durch längeren Umgang mit den höheren Klassen oder in der Gesellschaft edler Männer zur Gewohnheit werden. Nach Verlauf von 15 Monaten war das Loch vollendet und die Höhlung unter der Galerie angebracht. Man hörte bereits die Schildwache hin und her gehen und die beiden Arbeiter, die eine dunkle Nacht ohne Mondschein abwarten mussten, um ihre Flucht zu sichern, befürchteten nur eins. Es könnte der Boden zu früh von selbst unter den Füßen des Soldaten einstürzen. Man begegnete diesem Missgeschick dadurch, dass man einen kleinen Balken, den man im Boden gefunden hatte, als Stütze aufstellte. Dantès war eben dabei, den Balken festzustellen, als er hörte, wie ihn der Abbé, der in seinem Zimmer geblieben war und sich damit beschäftigte, einen Pflock zuzuspitzen, der die Strickleiter halten sollte, mit schmerzlichem Ton rief. Dantès kehrte rasch zurück und sah den Abbé bleich, mit schweißbedeckter Stirn und krampfhaft zusammengezogenen Händen mitten im Zimmer stehen. »Oh mein Gott«, rief Dantès, »was haben Sie?«
»Rasch, rasch«, sagte der Abbé, »hören Sie mich!«
Dantès erblickte das leichenbleiche Gesicht Farias, seine von einem bläulichen Kreis umzogenen Augen, seine weißen Lippen, seine gesträubten Haare und ließ aus Schrecken den Meißel, den er in der Hand hielt, auf den Boden fallen.
»Ich bin verloren«, sagte der Abbé. »Ein furchtbares, vielleicht tödliches Übel erfasst mich. Der Anfall kommt, ich fühle es. Schon einmal wurde ich davon, ein Jahr vor meiner Einkerkerung, ergriffen. Für dieses Übel gibt es nur ein Mittel, ich will es Ihnen nennen. Heben Sie den Fuß des Bettes auf. Der Fuß ist hohl. Sie finden darin ein Kristallfläschchen mit einer roten Flüssigkeit halb gefüllt.«
Dantès verlor den Kopf nicht, obgleich ihm das Unglück, das ihm drohte, unermesslich schien. Er zog das Fläschchen aus dem Bettfuß und legte dann den an allen Gliedern zitternden Abbé auf das Bett.
»Das Übel tritt ein«, rief Faria. »Ich verfalle in Starrsucht. Vielleicht werde ich keine Bewegung machen, keine Klage ausstoßen. Vielleicht werde ich aber auch schäumen, schreien. Suchen Sie zu bewirken, dass man mein Geschrei nicht hört. Es ist von Wichtigkeit, denn man könnte mir dann ein anderes Zimmer geben und uns für immer trennen. Wenn Sie mich unbeweglich, kalt und gleichsam tot sehen, dann, aber auch erst dann, hören Sie wohl, drücken Sie mir die Zähne mit dem Messer auseinander, flößen mir 8 bis 10 Tropfen von diesem Trank in den Mund, und vielleicht komme ich wieder zu mir.«
»Vielleicht«, rief Dantès schmerzlich.
»Zu Hilfe, zu Hilfe«,
rief der Abbé.
Der Anfall kam so rasch und so heftig, dass der unglückliche Gefangene nicht einmal das begonnene Wort vollenden konnte. Eine Wolke zog schnell und düster wie die Stürme des Meeres über seine Stirn hin. Die Krise erweiterte seine Augen, verdrehte seinen Mund, färbte seine Wangen purpurrot. Er arbeitete mit Händen und Füßen, schäumte, brüllte. Aber Dantès erstickte, wie es ihm Faria selbst empfohlen hatte, das Geschrei unter der Decke. Dies dauerte 2 Stunden. Dann aber fiel der Greis, träger als eine tote Masse, kälter als Marmor, zurück, erstarrte in einem letzten Krampfanfall und wurde leichenbleich. Edmond wartete, bis dieser scheinbare Tod den Körper erfasst und bis zum Herzen vereist hatte. Dann nahm er das Messer, schob die Klinge zwischen die Zähne, löste mit unsäglicher Mühe die zusammengepressten Kinnbacken, zählte einen nach dem anderen 10 Tropfen von dem rötlichen Saft und wartete. Es verlief 1 Stunde
ohne dass der Greis die geringste Bewegung machte. Dantes fürchtete, zu lange gewartet zu haben, und betrachtete ihn, beide Hände in seinen Haaren haltend. Endlich erschien eine leichte Färbung auf seinen Wangen. Die Augen gewannen ihren Blick wieder. Ein leichter Seufzer entstieg seinem Mund und er machte eine Bewegung.
»Gerettet! Gerettet!« rief Dantes.
Der Kranke konnte noch nicht sprechen, aber er streckte mit unsichtbarer Angst die Hand nach der Tür aus. Dantes horchte und vernahm die Tritte des Gefangenenwärters. Es war nahe 7 Uhr. Der junge Mann sprang zur Öffnung, drang hinein, legte die Platte wieder über seinen Kopf und kehrte in sein Zimmer zurück. Einen Augenblick nachher öffnete sich seine Tür und der Kerkermeister fand den Gefangenen wie gewöhnlich auf seinem Bett sitzend. Kaum hatte er ihm den Rücken zugewendet, kaum hatte sich das Geräusch der Tritte im Gang verloren, als Dantes, von Ungeduld verzehrt, ohne an das Essen zu denken, in das Zimmer des Abbés zurückkehrte. Dieser war wieder zu Bewusstsein gekommen, aber er lag immer noch träge und kraftlos auf seinem Bett ausgestreckt.
»Ich dachte, ich würde Sie nicht wiedersehen«, sagte er zu Dantes.
»Warum?« fragte der junge Mann. »Glaubten Sie, sterben zu müssen?«
»Nein, aber alles ist zu Ihrer Flucht bereit und ich glaubte, Sie würden fliehen.«
Die Röte der Entrüstung färbte Dantes' Wangen.
»Ohne Sie«, rief er, »hielten Sie mich wirklich zu dessen fähig?«
»Jetzt sehe ich, dass ich mich getäuscht habe«, sagte der Kranke. »Oh, ich bin sehr, sehr schwach.«
»Mut, Ihre Kräfte werden wiederkehren«, sagte Dantes, setzte sich neben sein Bett und nahm ihn bei den Händen.
Der Abbé schüttelte den Kopf und erwiderte, »Das letzte Mal dauerte der Anfall eine halbe Stunde, wonach ich Hunger hatte und allein aufstand. Heute kann ich weder mein Bein noch meinen rechten Arm rühren. Mein Kopf ist eingenommen, was auf einen Erguss im Hirn hindeutet. Das dritte Mal werde ich völlig gelähmt leiden oder auf der Stelle sterben.«
»Nein, nein, beruhigen Sie sich. Sie werden nicht sterben. Der dritte Anfall wird Sie, wenn er wirklich kommt, frei finden. Wir werden Sie retten, wie diesmal oder besser als diesmal, denn es steht uns dann jede erforderliche Hilfe zu Gebote.«
»Mein Freund«, sagte der Greis, »täuschen Sie sich nicht. Die Krise, die soeben vorübergegangen ist, hat mich zu lebenslanger Gefangenschaft verurteilt. Um zu fliehen, muss man gehen können.«
»Nun, wir warten 8 Tage, einen Monat, 2 Monate, wenn es sein muss. Inzwischen erlangen Sie Ihre Kräfte wieder. Alles ist zur Flucht vorbereitet und wir können nach unserem Belieben die Stunde und den Augenblick dazu wählen. An dem Tag, wo Sie sich kräftig genug fühlen, um zu schwimmen, bringen wir unseren Plan in Ausführung.«
»Ich werde nie mehr schwimmen«, erwiderte Faria.
»Dieser Arm ist gelähmt, nicht für einen Tag, sondern für immer. Heben Sie ihn selbst auf und sehen Sie, wie schwer er ist.«
Der junge Mann hob ihn auf und der Arm fiel unempfindlich wieder zurück. Er stieß einen Seufzer aus.
»Sie sind nun überzeugt, nicht wahr, Edmond?« sagte der Abbé. »Glauben Sie mir, ich weiß, was ich sage. Seit dem ersten Anfall dachte ich unablässig darüber nach. Ich erwartete es, denn es ist eine Familienerbschaft. Mein Vater starb an der dritten Krise, mein Großvater ebenfalls. Der berühmte Arzt Cabanis, der mir diesen Trank bereitete, weissagte mir dasselbe Schicksal.«
»Der Arzt täuscht sich«, rief Dantes. »Ihre Lähmung aber hindert mich nicht. Ich nehme sie auf meine Schultern und schwimme so mit ihnen.«
»Kind«, entgegnete der Abbé, »Sie sind ein Seemann. Sie sind ein Schwimmer und müssen folglich wissen, dass ein Mensch mit einer solchen Last nicht 50 Klafter weit kommen würde. Lassen Sie sich nicht länger durch Hirngespinste täuschen, von denen nicht einmal Ihr vortreffliches Herz betört wird. Ich werde hierbleiben, bis die Stunde meiner Befreiung schlägt,
die jetzt nur die des Todes sein kann. Was sie betrifft, fliehen Sie! Sie sind jung, stark und gewandt. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich gebe Ihnen Ihr Wort zurück.
Gut, sagte Dantes. Gut, so bleibe ich auch hier.
Dann stand er auf, streckte feierlich eine Hand gegen den Greis aus und rief,
beim Blute Christi schwöre ich, dass ich Sie nur bei Ihrem Tode verlasse.
Faria schaute den edlen, einfachen und in seiner entsagungsvollen Liebe so erhabenen jungen Mann an und las in seinen von dem Ausdruck der reinsten Ergebenheit belebten Zügen die Aufrichtigkeit seiner Zuneigung und die Redlichkeit seines Schwurs.
»Gut«, sagte der Kranke, »ich nehme es an und danke.«
Hierauf Edmond die Hand reichend fuhr er fort. Sie werden vielleicht für diese uneigennützige Ergebenheit belohnt. Zunächst müssen wir aber unbedingt die Höhlung verstopfen, die wir unter der Galerie gemacht haben. Dem Soldaten kann der hohle Klang auffallen. Er bringt die Sache zur Anzeige und wir werden entdeckt und getrennt. Verbringen Sie diese Aufgabe, wobei ich Sie leider nicht mehr unterstützen kann. Verwenden Sie die ganze Nacht dazu, wenn es sein muss, und kommen Sie erst morgen nach dem Besuch des Gefangenenwärters zurück. Ich habe Ihnen, denke ich, etwas Wichtiges zu sagen.
Dantes nahm den Abbé bei der Hand. Dieser beruhigte ihn durch ein Lächeln und er entfernte sich mit dem Gehorsam und der Achtung, die er für seinen alten Freund hegte.